أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة 234-242. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وأشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Und diejenigen von euch, die abberufen werden, das heißt diejenigen von euch, die sterben, und Gattinnen hinterlassen, so sollen diese mit sich selbst 4 Monate und 10 Tage abwarten. Wenn sie dann ihre festgesetzte Zeit erreicht haben, so ist für euch keine Sünde in dem, was sie in rechtlicher Weise mit sich selbst unternehmen. Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Es geht immer noch um das Thema Ehe, Scheidung. In diesem Fall, was wir jetzt inshallah gleich lesen werden, geht es in den Fall, wenn eine Frau ihren Mann verliert, also ein Todesfall, wie soll die Witwe jetzt weiterhin mit ihrem Leben erstmal verfahren? Und das heißt also, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ, diejenigen von euch, die abberufen werden. يُتَوَفَّ kommt von einem Wort وَفَّ. وَفَّ heißt voll und ganz nehmen oder voll und ganz geben. Und يُتَوَفَّوْنَ heißt, ihr werdet voll und ganz genommen. Oder abberufen, wie wir gerade gelesen haben. Damit wird der Tod gemeint. Damit wird im Arabischen auch der Tod beschrieben. Also diejenigen von euch, Männern, die sterben und sie hinterlassen Ehegattinnen, Ehefrauen. Diese Ehefrauen sollen dann mit sich selbst warten. Was heißt das? Sie sollen ihre Idda, also eine neue Eheschließung oder auch diese Trauerzeit, wie lange sollen sie diese Trauerzeit erhalten oder warten, bis sie eine neue Ehe eventuell eingehen? 4 Monate und 10 Tage, und das ist, wie wir schon einmal gesagt haben, natürlich nach dem Mondkalender. Also 4 Mondmonate und 10 Tage soll eine Witwe in Trauer verbringen. Trauer heißt, dass sie vor allem keine neue Ehe eingeht und auch an gewisse andere Dinge denkt, die wir gleich besprechen werden, inshallah. Also, es geht um Witwen. Ihre Idda ist also 4 Monate und 10 Tage, im Gegensatz zu einer geschiedenen Frau, wo wir gelernt haben, dass die geschiedene Frau entweder 3 Monate oder 3 Perioden abwartet, bis dass sie wieder ihre Idda vorbei ist und sie wieder für eine neue Ehe eventuell sich entschließen kann. Diese 4 Monate und 10 Tage gelten für alte Frauen und junge Frauen, also ist Alter unabhängig. Die Frau, die verwitwet, wartet 4 Monate und 10 Tage, das ist ihre Idda. Von Atiyya radiallahu anha wird überliefert, uns wurde verboten, länger als 3 Tage jemanden zu betrauern, außer den Ehemann. Ja, also im normalen Fall, wenn jemand anders stirbt, auch Verwandten oder sonst jemand, dann ist verboten, länger als 3 Tage in Trauer zu verbringen. In Trauer heißt, die Trauer auch öffentlich zu zeigen. Das heißt nicht, dass man nicht länger als drei Tage traurig sein darf, natürlich. Außer für den Ehemann, für ihn 4 Monate und 10 Tage, und wir sollten weder Kuhl ist diese Augenschminke, weder Parfum und gefärbte Kleidung tragen, außer der Faden darin war schon gefärbt. Also nicht extra gefärbte Kleidung, sondern wenn der Stoff an sich schon gefärbt ist, dann ist das okay. Das heißt nicht, dass wir jetzt nur schwarz oder so tragen müssen. Schwarz als Trauerkleidung gibt es eigentlich in dem Sinne nicht. Nach dem Russel von der Periode, also zum Beispiel jetzt in der Trauerzeit, hat jemand seine Periode bekommen und der macht danach Russel, und dann Atiyya überliefert, dass nach dem Russel von Haid, also von der Periode, durften wir Duft, also Seife, benutzen. Und das ist eine Überlieferung von Bukhari. Eine andere Überlieferung von Bukhari besagt, keine Frau, die an Allah und den jüngsten Tag glaubt, ist es erlaubt, länger als 3 Tage zu trauern, außer für ihren Ehemann. Für ihn soll sie 4 Monate und 10 Tage Idda oder Trauer haben. Die Idda einer Witwe, die auch gleichzeitig schwanger ist, also eine schwangere Frau verwitwet, wie lange ist ihre Idda dann? Ihre Idda wird dann bis zu ihrer Entbindung sein. Und Ibn Kathir sagt, selbst wenn ihre Entbindung kurz nach dem Tod des Mannes ist, wird das dann als Idda gezählt. Und er zitiert dazu den Vers 4 aus Surah 65, wo es heißt, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, und diejenigen, die schwanger sind, ihre Frist, mit anderen Worten ihre Idda, ist, dass sie ihre bis dass sie entbinden. Ja, und er zitiert auch ein Hadith dazu von Bukhari und Muslim, dass der Mann Sa'ad bin Khawla starb und er hinterließ eine Frau, die schwanger war. Und einige Nächte nach seinem Tod entband sie, also bekam sie das Baby. Und wenn sie als sie ihre Wochenbett, also Nifas-Zeit, verbracht hatte, machte sie sich wieder, ja, also sie pflegte sich wieder, so wie man also nicht in Trauer ist, pflegte sich wieder für die, die vielleicht sie heiraten mochten. Also sie machte sich wieder als normale Frau, die nicht Trauer trägt, denn vielleicht gibt es jemand, der sie heiraten will. Damit sie wieder im öffentlichen Leben als Heiratskandidatin quasi gilt. Dann steht in Ibn Kathir weiter. Dann, als Abu Sanabil bin Bakkak zu ihr kam und sagte: Warum sehe ich, dass du dich selbst schön machst? Möchtest du heiraten? Bei Allah, du wirst nicht heiraten, bis dass die 4 Monate und 10 Nächte vorbei sind. Und die Frau sagte daraufhin: Als er das zu mir sagte, sammelte ich meine Kleider, und als Nacht wurde, ging ich zu Allahs Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und fragte ihn über diese Angelegenheit. Und er sagte zu mir, er sagte, dass meine Edda vorbei war, als ich entbunden hatte. Und er erlaubte mir, zu heiraten, wenn ich es wünschte. Und das steht in Fath al-Bari und auch in Muslim ist diese Überlieferung zu finden. In der Jahiliyyah war es so, Zainab, die Tochter von Salama, überliefert, dass in der Jahiliyyah gab es ja auch Witwen, und wie sind diese Witwen, wie sind die mit ihrer Trauer umgegangen? Wenn die Zainab bint Salama radiallahu anha überliefert, in Ibn Kathir ist das zu finden, dass wenn der Mann einer Frau starb, dann würde sie in Isolation quasi gehen, also sie würde sich trennen von allen anderen, und sie würde die schlimmsten Kleider tragen oder die schlechtesten Kleider tragen, die sie hatte. Und sie würde nicht Parfüm oder Schmuck oder irgendetwas benutzen, bis das ein Jahr vorbei war. Also ein Jahr lang musste sie so verbleiben. Und dann würde sie aus ihrer Isolation rauskommen, und man würde ihr, und man, oder man gab ihr dann Tierdünger, also die Abfälle von Tier, dass sie dann so werfen würde, als Zeichen, dass jetzt vielleicht ihre Trauerzeit vorbei ist. Und dann hat man ein Tier gebracht, zum Beispiel einen Esel oder ein Schaf oder ein Vogel, und ein bisschen Blut wurde von diesem Tier rausgenommen, auch als Zeichen oder als Symbol für dass ihre Trauer zu Ende ist. Und wir sehen also dann, dass die Trauer, die der Islam dann vorgeschrieben hat oder eingerichtet hat für die islamische, ja, für eine muslimische Frau, die verwitwet, ist natürlich dann eine große Erleichterung im Gegensatz zu dem, was wir in der Dschahiliyyah beobachten können. Dann gibt es eine andere Überlieferung. Eine Frau bat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nach dem Tod ihres Mannes in das Haus ihrer Eltern gehen zu dürfen. Also die hat mit ihrem Mann irgendwo gewohnt, und der Mann starb dann, und sie wollte dann in das Haus ihrer Eltern gehen, und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte ihr: Bleibe in dem Haus, wo du von dem Tod erfuhrst, bis dass deine Frist zu Ende ist. Mit Frist ist immer die Idda gemeint. Also, mit anderen Worten, die Trauer gilt also 4 Monate und 10 Tage. In diesen soll die Frau sich nicht schmücken oder schminken oder andere ähnliche, auch besonders schöne Kleider tragen, sondern sie soll schlichte Kleidung tragen. Sie soll keine neue Ehe eingehen. Natürlich nicht, also keine neue Ehe eingehen. Und sie sollte im Haus des Mannes bleiben. Im Haus des Mannes bleiben, also in ihrem gemeinsamen Haus, wo sie vorher auch gelebt haben. Natürlich gibt es Notfälle oder Notwendigkeiten, wo sie das Haus verlassen kann. Wenn sie zum Beispiel keinen anderen hat und sie muss mit den Kindern, was weiß ich, zur Schule, oder sie ist krank, muss ins Krankenhaus etc. Aber einfach so, ohne besonderen Grund, eine Reise unternehmen oder Spaziergänge oder ähnliches, das sollte sie in dieser Zeit unterlassen. Wenn jemand in der Idda heiratet, dann ist diese Nikah ungültig, und die werden getrennt, die beiden. Also diese Mann und diese Frau werden getrennt, weil sie in der Idda geheiratet haben. Und da gibt es Ikhtilaf von den Gelehrten, ob sie dann nach der Idda wieder heiraten dürfen. Ja, da gibt es Ikhtilaf. Wallahu alam. Und wie gesagt, sie soll sich also nicht schmücken, Parfum, Augenschminke etc. All das, was eine Frau sich zu verschönern oder sich zu pflegen halt tut, sollte sie in dieser Trauerzeit unterlassen. Warum ist die Edda von einer Witwe 4 Monate und 10 Tage? Natürlich die offensichtlichste Weisheit dahinter, dass eine eventuelle Schwangerschaft festgestellt werden kann. Eine eventuelle Schwangerschaft festgestellt werden kann. Wir wissen, der Fötus im Leib der Mutter fängt an, ab circa der 16. Woche sich zu bewegen. Und das ist genau ungefähr diese Zeit, also da wurden noch ein paar Tage extra drauf gemacht, wo dann wirklich ganz sicher ist, ob sie schwanger ist oder nicht, damit sie nicht vielleicht eine neue Ehe eingeht und dann nicht klar ist, wer der Vater dieses Kindes ist. Also eine eventuelle Schwangerschaft soll auf jeden Fall festgestellt werden. Dann auch natürlich eine Frau, die einen so emotionalen Schock erlitten hat, dass sie ihren Mann verloren hat, braucht natürlich Zeit, um von einer Lebenssituation in eine andere zu wechseln. Und diese Zeit wird ihr mit dieser Trauerzeit gegeben, in der sie sich wirklich zurückziehen darf quasi, in der auch nicht von ihr erwartet wird, dass sie direkt die Wohnung wechselt oder ansonsten Vorkehrungen trifft oder sich direkt neu entscheidet oder so. Diese Zeit wird ihr quasi gegeben. Daran sieht man auch, dass sie halt im Haus des Mannes bleiben soll, dass sich nicht alles auf einmal ändert, denn natürlich ist durch große Trauer auch, besonders bei Frauen, die Entscheidungskraft gehemmt. Und die braucht natürlich Zeit, um wieder zu reifen und auch weise und gute Entscheidungen für ihr Leben weiterhin zu treffen. Dann wird auch eine Witwe, die ja jetzt ohne Schutz des Mannes alleine ihre Familie jetzt vorsteht, wird auch vor der Umwelt ein wenig geschützt, indem sie halt im Haus des Mannes bleiben soll, in der alten Familie bleiben soll. Und sie soll sich halt auch nicht schmücken, damit halt auch keiner darauf kommt, einen Antrag für sie zu stellen, sei es auch nur für zum Beispiel einen Antrag im Namen des Bruders oder im Namen des Sohnes als Frau jetzt, dass man sagt, ja, mein Bruder würde dich gerne heiraten oder mein Sohn. Wenn sie in Trauer ist und sich zurückgezogen hat im Haus des Mannes, dann ist klar, dass sie noch nicht in dieser Hinsicht bereit ist. Und dann, wenn also diese Trauerzeit vorbei ist, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, wenn sie dann ihre festgesetzte Zeit erreicht haben, also diese 4 Monate, 10 Tage vorbei sind, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ, dann ist es auf euch keine Sünde. Und wer ist hier auf euch dann? Mit auf euch ist gemeint der Wali dieser Frau, also der Vater oder Bruder oder der Verwalter dieser Frau, dann ist auf euch keine Sünde mehr, oder auch die Familie des Ex-Ehemannes, also des Verstorbenen, auf euch ist dann keine Sünde mehr, fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, in dem, was sie mit sich selbst nun tun, auf rechtliche, gute Art und Weise. Also, wenn sie jetzt das Haus zum Beispiel verlassen möchten, nicht mehr in diesem Haus leben möchten, wie sie weiter über sich selbst oder über ihre Kinder oder ihren Wohnplatz weiter verfahren, wenn sie eventuell eine neue Ehe eingehen möchten, wenn das alles auf rechtliche, gute Art und Weise geschieht, dann ist auf euch keine Sünde. Also mit anderen Worten, ihr sollt sie nicht abhalten, sie dafür kritisieren, diese Frau, diese Witwe, dass sie nun auf rechtliche, gute Art und Weise über ihr Leben selber bestimmt. Und hiermit werden auch Traditionen geendet, aus der Jahiliya vor allem, und auch heute findet man diese Tradition überall verbreitet, die das Leben einer Witwe sehr erschweren. Ja, sie soll nicht nochmal heiraten und schon gar nicht zu schnell nochmal heiraten, weil sie muss ja noch jahrelang zeigen, dass sie den Mann geschätzt hat und so. Und man macht es hier sehr schwer. Es wird sehr schlecht angesehen, wenn sie sich also zum Beispiel 5 oder 6 Monate nach dem Todesfall wieder normal anzieht oder so. In manchen Gesellschaften wird das als schlecht angesehen. Oder die Angehörigen halten es für ein schlechtes Omen, wenn die Frau das Haus verlässt, etc. etc. Und hier wird also dem ein Ende gesetzt. Nein, auf euch ist keine Sünde mehr, Familie des Ex-Ehemannes oder auch Wali der Frau. Also auf beide Seiten, beide Familien, also Schwiegerfamilie und eigene Familie, auf euch ist keine Sünde, wenn sie mit sich selber nun entscheiden, was sie tun möchten. Bil ma'ruf, aber es muss natürlich auf rechtliche, halal, gute Art und Weise sein. Ja, dass sie jetzt auf einmal verschwindet und keinem Bescheid sagt oder A'udhu Billah vielleicht sich heimlich mit jemandem verabredet oder solche Dinge, das ist natürlich außerhalb dem, was wir hier Ma'ruf nennen können. Wir müssen dazu auch wissen, dass in der Jahiliya die Frau des Verstorbenen wie sein Erbe, also zum Beispiel er hinterließ ein Haus und 2 Stück Ländereien, Und eine Frau. Also seine Frau galt auch als sein Erbe und sie wurde auch unter seinen Erbsachen verteilt. Und sie konnte da selber nicht mitreden oder entscheiden, dass sie vielleicht lieber dort und dort wohnen möchte oder den und den heiraten möchte oder noch gar nicht heiraten möchte. Da konnte sie nicht so besonders mitreden. Sie wurde wie sein Erbe verteilt. Und da sehen wir also hier eine völlig andere Empfehlung, die Allah subhanahu wa ta'ala hier gibt, dass nein, auf euch ist dann keine Sünde mehr. Mit anderen Worten, lasst sie mit sich selber auf das beste und rechtliche Art und Weise entscheiden. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Und Allah ist mit dem, was ihr tut, allkundig. Und Ma'ruf ist all das, was die Scharia als gut und nützlich erkennt und geboten hat. Also, was gut, nützlich, rechtens ist, natürlich muss es halal sein. Also, Ma'ruf versteht sich von selbst, dass es auch halal ist. Und nicht nur halal, sondern noch ein bisschen breiterer Begriff vielleicht, auch anständig, können wir vielleicht sagen. Also, wenn sie zum Beispiel bei einer zweiten Heirat auf Anstand etc. alles Mögliche achtet, dann ist das okay. Dann hat sie auch das Recht dazu. Und man soll sie dafür nicht anklagen oder kritisieren. Wir müssen sagen, dass es heute auch Teile in der islamischen Welt gibt, wo man Witwen, besonders wenn sie jung schon verwitwet sind, auch als unglücklich oder unglücksbringend ansieht. Ja, und man lädt die dann auch nicht auf Hochzeiten ein, zum Beispiel, weil, guck mal, die hat ihrem eigenen Mann Unglück gebracht, der ist ja verstorben durch ihre Ehe quasi, und deswegen laden wir die jetzt auch nicht zur Hochzeit an. Also all diese Dinge, die wirklich aus der Dschahiliyyah, aus der Unwissenheit entstammen und leider sich dort, wo halt Unwissenheit sich wieder verbreitet, auch mit verbreiten. Diese Dinge können nur durch diese Botschaften des Koran wieder ja, erleuchtet werden und somit diesen Dingen ein Ende gebracht werden. Also hier wird also gesagt, seid nicht ein Hindernis für die Angelegenheiten dieser Frau, dieser Witwe, wenn es Ma'ruf Art und Weise geschieht, auf rechtliche Art und Weise geschieht, nicht, dass sie die Grenzen Allahs übertritt, dann muss man sie natürlich beraten und sie darauf hinweisen. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. Und es ist für euch keine Sünde darin, dass ihr den Frauen Andeutungen auf einen Heiratsantrag macht oder dass sie etwas derartiges in euch hegt. Allah weiß, dass ihr an sie denken werdet, aber trefft nicht heimlich eine Abmachung mit ihnen, außer ihr sagt geziemende Worte. Und schließt nicht den Ehebund, bevor die vorgeschriebene Frist ihre festgesetzte Zeit erreicht hat. Wisst, dass Allah weiß, was in eurem Innersten ist. So seht euch vor ihm. Und wisst, dass Allah allvergebend und nachsichtig ist. Es ist für euch, also für die, jetzt ist die, sind die normalen Männer angesprochen. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ. Es ist für euch Männer keine Sünde darin, in dem, was ihr den Frauen an Heiratsantrag andeutet. Arrottum heißt Andeutung machen, etwas um die Ecke sagen. Also etwas nicht direkt so sagen, dass wie es ja klar und deutlich sagen, ich will dich heiraten, sondern Arrottum heißt etwas um die Ecke andeuten, etwas nicht direkt sagen. Und darin ist keine Sünde, einen Heiratsantrag anzudeuten. Und Allah sagt subhanahu wa ta'ala, wie gut er die Menschen kennt, au aknantum fi anfusikum, sagt er erstmal, oder ihr verbergt es in euch selbst. Aknantum kann heißt Höhle und oder auch verbergen, und aknantum, ihr verbergt, fi anfusikum, in euch selbst. Alimallahu annakum satadkurunahunna. Allah weiß oder Allah wusste, dass ihr sicherlich oder dass ihr wahrlich von diesen Frauen an sie denken werdet. Also Allah kennt die Menschen und weiß das. Und wenn ihr das in euch selbst verbergt, diesen Heiratswunsch oder diese Absicht, sie zu heiraten, oder das vielleicht sogar auch andeutet, wir werden gleich lesen, was dieses Andeuten denn heißt, dann ist das kein Problem, keine Sünde. Aber, وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا. Verabredet euch nicht heimlich mit diesen Frauen, auf geheime, heimliche Art und Weise, außer أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا, außer ihr sprecht oder sagt ein geziemendes Wort. Also hier werden quasi die Regeln, die Anstandsregeln für einen Heiratsantrag über einen eventuellen beigebracht. Es ist eine natürliche Sache, dass über Frauen, die ehelos sind, sei es durch Scheidung, sei es durch Verwitwung auch, also Witwen, dass über diese nachgedacht wird, dass sie erwähnt werden oder dass man darüber nachdenkt, ob sie vielleicht eine Heiratskandidatin sind oder nicht. Das ist kein Problem, dass man das im Herzen trägt. Auch noch kein Problem ist, wenn man es andeutet. Was ist dieses Andeuten? Ibn Abbas radiallahu anh sagt, dieses Andeutung heißt, ich möchte heiraten oder ich suche eine Frau, die solche und solche Charaktereigenschaften hat oder solche und solche Qualitäten hat. Also im Allgemeinen sprechen, dass man an sich die Heiratsabsicht hat, so dass der andere ungefähr versteht, aha, der will mir vielleicht etwas Bestimmtes sagen oder das natürlich durch eine Verwandte, eine andere Frau, dieser Frau mitteilen lassen. Oder dem Wolli, vor dem Wolli der Frau das äußern, dass ja, ich möchte heiraten und vor dem Vater der Frau zum Beispiel oder ich suche eine Frau, die so und so ist und das in dieser Art und Weise das anzudeuten. Oder Ibn Abbas radiallahu anhu sagt auch in Bukhari, dass وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خَدْبَةِ النِّسَاءِ, dass das heißt, der Mann könnte sagen, ich möchte heiraten oder ich wünsche eine Frau oder ich wünschte, ich könnte eine gute Frau finden, etc. etc. Und einige frühere, hier werden Al-Hassan, Al-Sha'bi, Al-Naha'i, Mujahid und andere Gelehrte von den Salaf sagen, dass es also erlaubt ist, die Ehe zu erwähnen, nicht die Ehe mit dieser Frau, sondern an sich die Ehe allgemein indirekt zu erwähnen, zu der Frau, dessen Mann gestorben ist. Und daher schließen sie dann auch, dass es dann also auch erlaubt ist, indirekt Ehe oder Eheabsichten zu erwähnen zu einer Frau, die durch eine endgültig trennende Scheidung gegangen ist. Also wir hatten ja gelernt, dass es in den ersten zwei Malen der Scheidung die Möglichkeit zur Widerrufung gibt. Da soll man nicht einen Antrag andeuten oder auch geschweige denn einen Antrag stellen. Aber wenn eine Frau endgültig geschieden ist, zum dritten Mal zum Beispiel, oder die Idda von ihr vorbei ist, dann kann man einen Antrag andeuten. Und wenn der Idda von natürlich vorbei ist, sogar auch einen Antrag stellen. Und was natürlich verboten wird, verabredet euch nicht heimlich mit ihnen. Das ist verboten, dass die Familie nichts davon weiß, der Wali der Frau nichts davon weiß und dass man mit der Frau, mit dieser Witwe oder dieser geschiedenen Frau am Telefon zum Beispiel oder noch schlimmer persönlich schon alles ausmacht, dass ja, an dem und dem Tag heiraten wir oder wir versprechen uns gegenseitig schon mal zu heiraten. Wala tuwa'iduhunna, verabredet euch nicht heimlich mit diesen Frauen, das wäre gegen den Gesetzen von Allah. Und außer, verabredet euch nicht heimlich mit ihnen, außer an taqulu qawla ma'rufa, außer ihr sprecht ein geziemendes Wort. Und dieses geziemende Wort, wie Ibn Abbas radiallahu anhu erklärt, heißt oder könnte heißen, zum Beispiel könnte das heißen, ich wünsche jemanden zu heiraten, der so ist wie du, zum Beispiel. Oder Muhammad bin Sirin sagt, ich erfragte Ubaida über die Meinung, über die Bedeutung von dieser Aya, illa an taqulu qawla ma'rufa, und er sagte, dass er zum Beispiel, also er sagte, das heißt, dass er zu ihrem Wali, also Vater, Bruder oder sonst jemand, spricht, gib sie nicht in die Ehe, bis du mich informiert hast. Also mit anderen Worten, ich bin auch ein möglicher Heiratskandidat, bitte sagt mir Bescheid, wenn ihr wieder Heiratsabsichten für diese Frau, für diese Tochter oder wer auch immer, für sie trägt. Also das wäre höchstens noch ein Qawlu Ma'rufa, aber heimliche Verabredung mit diesen Frauen und heimliche Absichten oder Versprechungen schon entgegennehmen, das wäre gegen dem Verständnis von Ma'ruf. Das wäre dann schon heimlich sein mit einer Frau, was natürlich verboten ist. Illa an taqulu qawlu ma'rufa, wa la ta'zimu 'uqdat an-nikah hatta yablugha al-kitabu ajalah, und schließt nicht oder entschließt euch nicht fest für den Bund der Ehe, also mit anderen Worten, heiratet nicht oder verabredet nicht die Ehe schon selbst, also Dann und dann werden wir auf jeden Fall heiraten. Oder du und ich, wir werden auf jeden Fall heiraten. Hatta yablugh al-kitabu ajala. Das soll nicht geschehen. Die Ehe soll nicht schon fest entschlossen sein oder fest verabredet sein zwischen Mann und Frau oder zwischen dem Wali der Frau und dem Mann, bis dass die Frist, die Idda, zu Ende ist. Vor dem Ende der Idda sollen solche Dinge höchstens angedeutet werden und nicht schon fest verabredet werden. Denn nach der Idda, die Idda ist ja deswegen da, damit sie noch im Falle einer Scheidung, in diesen die Fälle, die wir besprochen hatten, wo die ersten zwei Mal von Scheidung, wo die Frau oder der Mann die Möglichkeit hat, die Scheidung zu widerrufen, dafür ist die Idda ja unter anderem auch gedacht, damit sich mögliche Schwangerschaften feststellen lassen und auch, dass der Mann vielleicht die Scheidung widerruft. Und erst beim dritten Mal Scheidung aussprechen, kann er ja nicht mal widerrufen. Und selbst da soll die Idda noch gehalten werden, damit eine Schwangerschaft festgestellt werden kann. Genau wie bei der Witwe, dass sie ihre Idda erstmal beendet und dann feste Heiratsabsichten ihr gegenüber geäußert werden. Davor sind höchstens Andeutungen und auch Qawlu Ma'rufa, geziemende rechtliche Worte, höchstens erlaubt. Also, Al-Kitabu Ajala, und dann sagt Allah SWT, وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Und wisst, dass Allah weiß, was in euch selbst ist, also eure Gedanken, eure Wünsche, eure Absichten. فَاحْذَرُوا, so hütet euch vor ihm, oder seht euch vor ihm. Und Hadar ist eine Art von Furcht. Hadar ist, sich vor dem Zorn von jemandem zu schützen. Ja, und hier wird also über die feste Verabredung oder über den festen Entschluss einer Ehe gesprochen. Und natürlich, wie Allah vorher schon sagte, dass wenn ihr das in euch selbst verbergt, dann ist das okay. Au aknantum fi anfusikum. Herzgedanken sind nicht schlimm, aber diesen Herzgedanken oder Absichten, die ihr in euch tragt, Taten folgen zu lassen und diese Taten so weit gehen zu lassen, dass man schon feste Verabredungen führt, innerhalb der Idda, bevor die Idda zu Ende ist, da verhütet euch, fürchtet Allahs Zorn, hütet euch vor Allah. Man soll quasi seine Gedanken ein wenig kontrollieren und nicht sich von den Wünschen leiten lassen. Also über Idda, wir werden das nochmal am Ende nochmal besprechen, trotzdem jetzt nochmal kurz, um einen Überblick zu kriegen. Bei der Idda der Frau, also diese Zeit, die sie nach der Scheidung oder nach einer Verwitwung sich selbst zurückhält vor einer neuen Ehe, im Fall der Verwitwung auch Trauerzeit abhält, ist bei der Khul'a. Khul'a, hatten wir gesagt, ist ja, wenn die Frau die Scheidung verlangt und dafür auch den Mann entschädigt mit gewissen Summen, die so hoch sind wie im Mahr zum Beispiel oder so, hatten wir letztes Mal besprochen. Bei der Khul'a ist die Idda der Frau ein Monat. Und in diesem Monat ist die Andeutung und manche sagen auch, sogar ein offener Antrag ist okay. Warum? Weil diese Art der Scheidung nicht widerrufbar ist. Also die Widerrufung, also Widerrufbarkeit besteht sowieso nicht. Deswegen kann man einen Antrag andeuten, also ein anderer Mann könnte einen Antrag andeuten oder auch sogar einen offenen Antrag stellen. Aber natürlich darf innerhalb der Idda nicht geheiratet werden. Dann für die Witwe 4 Monate und 10 Tage. Die Andeutung eines Antrags ist okay. Der Antrag selbst ist verboten. Natürlich auch die Eheschließung selbst ist auch verboten. Dann bei der Scheidung, die widerrufbar ist, das waren ja die ersten zweimal Scheidung aussprechen, ist die Idda 3 Perioden. Wir können auch sagen 3 Monate. In meisten Fällen sind das 3 Monate. In diesen widerrufbaren Scheidungen ist eine Andeutung und auch ein offener Antrag verboten. Weil, wie wir schon sagten, weil ja die Möglichkeit bestehen soll und darum ist das ja auch so eingerichtet, dass der Mann die Scheidung, der erste Mann, die Scheidung widerruft. Wenn die Scheidung zum dritten Mal ausgesprochen wurde und die Scheidung ja dann ba'in, also trennend wird, also diese Frau ist dann für diesen Mann nicht mehr halal, bis dass sie einen anderen Mann eventuell geheiratet hat und dieser sie wieder scheidet oder verstirbt. Wenn die Scheidung also zum dritten Mal ausgesprochen wurde und die Frau dann ja dementsprechend auch direkt das Haus des Mannes verlässt, dann ist die Andeutung eines Antrags okay und auch ein offener Antrag ist okay, aber natürlich wird die Ehe erst nach der Idda geschlossen. Und für eine Schwangere ist die Idda bis zur Entbindung und dann ist ihre Idda auch vorbei, egal wie lang oder kurz das noch dauert. Die Frau, wie wir schon mal sagten, die noch gar keine Periode hatte oder ihre Periode schon, also sie ist schon so alt, dass sie keine Periode mehr hat, für sie wird dann 3 Monate da sein. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. Es ist keine Sünde für euch, wenn ihr die Frauen scheidet, solange ihr sie oder auch wenn ihr sie noch nicht berührt habt oder für sie eine Verpflichtung, mit anderen Worten die Morgengabe, verpflichtet habt. Also, bevor es zu einem Ehevollzug, also bevor es zum ehelichen Verkehr kam oder bevor ihr auch eine Morgengabe festgesetzt habt. Also es war klar, dass ihr Morgengabe geben wollt, aber sie wurde noch nicht festgesetzt, wie hoch sie sein sollte. Und davor kommt es schon zur Scheidung. Ja, das kann ja passieren, dass man zum Beispiel nur Ehevertrag gemacht hatte. Nikah war schon unterzeichnet, dieser Vertrag wurde schon geschlossen. Aber die Ehe wurde noch nicht vollzogen, die Mann und Frau sind noch nicht zusammen gewesen, noch nicht in Chulwa, als Chulwa heißt alleine sein. Mit anderen Worten, die sind noch nicht zusammengezogen und auch wurde die Morgengabe noch nicht festgesetzt. Also es war klar, dass man geben wollte, aber es war noch nicht klar, wie viel das sein sollte. Ja, zum Beispiel jetzt, man heiratet unter Freunden oder unter guten Bekannten und dann sagt man, ja, komm, jetzt schließen wir erstmal die Ehe und dann später reden wir über wie viel Mahar und so. Ja, kann ja passieren. Und davor kommt es dann schon, der Mann oder die beide entscheiden, dass sie doch für einander vielleicht nicht gut sind oder nicht zueinander passen oder nicht gute Aussichten haben auf eine glückliche Ehe, was auch immer. Der Mann lässt die Frau scheiden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, es ist keine Sünde auf euch. Das ist auch okay. Das ist zwar natürlich nicht bei Allah beliebt. Die Scheidung wird ja mit allen Mitteln versucht im Islam, durch die Gesetze des Islam zu vermieden zu werden, aber la junaha alaikum, das ist auch eine Möglichkeit, um halt andere größere Unruhen oder andere größere Unglücke zu vermeiden. Also, die Frau zu scheiden vor Geschlechtsverkehr, vor dem Ehevollzug oder bevor man Mahr festgelegt hat, die Brautgabe. Und hier sehen wir also, und das werden wir noch einige Male lesen, auch zum Beispiel in Surat An-Nisa, hier wird Mahr beschrieben als Farida, eine Verpflichtung. Damit ist die Morgengabe gemeint. Also damit soll man also nicht spaßen oder denken, das ist nur eine Sunna oder das muss ja nicht sein und das mit der Morgengabe muss man nicht so ernst nehmen. Allah subhanahu wa ta'ala hat dafür ein Wort benutzt, Farida. Wir wissen, Fard ist eine Pflicht. Das Gebet nennen wir Fard, Hajj nennen wir Fard, eine große Pflicht. Und Farida, Verpflichtung, Tafridu lahunna Farida, in einer anderen Stelle wird auch Saduqati hinna, ihre Morgengabe, also einige Wörter im Koran. Und wir wissen, das gehört zu Säulen des Ehevertrags, der Eheschließung. Und damit soll man also nicht locker umgehen. Also es wurde untereinander vereinbart zwischen den Familien, dass man den Mahr später festlegen würde. Ist zwar nicht so gut, aber okay, ist passiert. Und nun kommt es also zur Scheidung. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. Doch gewährt ihnen eine Abfindung, der Wohlhabende entsprechend seinen Verhältnissen und der Geringbemittelte entsprechend seinen Verhältnissen. Eine Abfindung in rechtlicher Weise. Dies ist eine Pflicht für die Gutestuenden. Also, was ist jetzt, die Scheidung wurde ausgesprochen. Es kam, war noch gar nicht zu einem Ehevollzug, zu Chulwa, also dass Mann und Frau zusammengezogen waren oder die Ehe vollzogen hatten, war es noch gar nicht gekommen. Und es war auch noch nicht festgelegt, wie viel Mahr man geben sollte. Was soll der Mann jetzt tun? Er soll der Frau eine Abfindung geben. Das wird hier im Koran als Mutti'uhunna, also Mut'a wird das genannt, eine Abfindung, also eine Summe oder ein Geschenk soll man ihr dieser Frau geben, um sie für diesen Verlust, für diese Scheidung, dass sie das ertragen muss, zu entschädigen. Und weil halt Mehr noch nicht festgelegt war, ansonsten hätte man ihr den Mehr erstattet, deswegen gibt man ihr die Mut'a, also eine Abfindung oder man kann auch sagen Geschenk. Oder wir können auch sagen, oder Gelehrte sagen auch, ihr wird Mahr Mittel gegeben. Also man guckt auf die Familie der Frau oder die Frau, die auf Frauen, die den entsprechenden Status haben wie diese Frau, und guckt, wie viel Mehr die bekommen haben. Wenn zum Beispiel jetzt die Frau Schwestern hat oder Cousinen oder Tanten oder so, wie viel Mehr haben die bekommen? Und dann gibt man entsprechend Mehr dieser Frau, um sie zu entschädigen für diesen Verlust oder für diese, dass sie das ertragen muss, geschieden zu werden. Und Allah SWT macht es sehr leicht. Er sagt, Al-Musi'i Qadaruhu, der viel hat, der wohlhabend ist, der soll entsprechend seinen Verhältnissen geben, dieser Frau. Und der nicht so viel hat, der soll entsprechend seinen Verhältnissen geben. Das heißt also, beide Seiten werden geachtet, werden berücksichtigt. Als Hassan bin Ali, radiallahu an, eine seiner Frauen scheidete, gab er ihr 20.000, ich weiß nicht, welche Währung damals war, ich habe hier nur 20.000 stehen. Und die Frau sagte aber daraufhin, Mata'un qalil min habibin mufariqin, das ist eine kleine Nutznießung im Gegensatz zu einem sich trennenden Geliebten, also zu jemandem, den ich liebe und der sich von mir trennt. Und daraufhin weinte Hassan bin Ali und sagte, hätte ich nicht dreimal Talaq gegeben, würde ich sie widerrufen. Wallahu alam. Also auf jeden Fall wird hier also dem islamischen Charakter gelehrt, dass er diese Frau, obwohl er jetzt von ihr keinen Nutzen mehr erwartet, er scheidet sie und er hat auch nicht die Ehe vollzogen mit ihr oder hat auch nicht sonstlich eine richtige Ehe mit ihr gehabt, trotzdem soll er ihr soll er ihr eine Abfindung geben in Form von Geschenken oder in Form von einer Summe. Aber natürlich soll er auch gemäß seinen Mitteln geben, Mata'an bil Ma'ruf, auf rechtliche Art und Weise, Haqqan alal Muhsinin, das ist eine Pflicht für die, die Muhsin sind. Also die, wer war nochmal Muhsin? Wir erfahren ja in einem anderen Hadith, wer macht Ihsan, dass man Allah so dient, als ob man ihn sieht, und wenn man ihn nicht sieht, so sieht er dich doch. Also das ist auf Allah auf die beste Art und Weise zu dienen, das sind die Muhsinin, die Gutes tun, die alles auf beste Art und Weise machen, das sind die Muhsinin. Und ein Muhsin tut also selbst dort Gutes, von wo er keinen Nutzen mehr für sich selber erwartet. Also eine Frau, die er scheidet, trotzdem auf beste Art und Weise aus dieser Ehe, die ja noch nicht mal eine richtige Ehe war, trotzdem auf beste Art und Weise aus der Ehe zu entlassen, so wie man, wie gesagt, einen Gast mit Geschenken, mit Wohlwollen, auf respektvolle Art und Weise entlässt. Denn wenn wir uns nochmal erinnern, die Ummah dan Wasata, die beste Ummah, die Pflicht hat, die anderen Menschen als Vorbild zu dienen, zum Islam einzuladen, wie soll sie das alles machen, wie soll sie ihre Rolle erfüllen, wenn sie untereinander nicht mal gut auskommt? Und hier wird uns also gelehrt, dass selbst dort, wo zwei Leute sich scheiden lassen, also ist quasi schon symbolisch für nicht miteinander auskommen können, dass selbst dort noch Wohlwollen und Geben und mit Geschenken entlassen, selbst dort noch praktiziert werden soll. Subhanallah. Und wie ist es dann mit Leuten, die sich auch gut verstehen oder Freunde, befreundet sind oder Brüder und Schwestern im Islam sind, wie muss dann da der Charakter und die Großherzigkeit, wie muss es dort mit ihr bestellt sein? حقاً على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. Und wenn ihr sie scheidet, also wenn ihr Männer die Frauen scheidet, bevor ihr sie berührt habt, mit berühren ist hier der eheliche Verkehr gemeint, also bevor es zum Vollzug der Ehe kam, وقد فرضتم لهن فريضة, und ihr hattet aber schon die Mahr verpflichtet oder festgelegt. Wieder dieses Wort Farida, eine Verpflichtung, damit ist die Morgengabe, Brautgabe gemeint. فَنِصْفُ مَا فَرَّطْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. Dann, also es kam noch nicht zum Ehevollzug, aber Mahr war schon festgelegt. Dann فَنِصْفُ مَا فَرَّطْتُمْ, dann gebt ihr bitte die Hälfte von dem, was ihr festgesetzt, verpflichtet habt, außer sie, die Frauen, erlassen es. Oder يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ, oder derjenige, in dessen Hand der Ehebund ruht, er erlässt es. Also, wenn Talaq also nun gegeben wird, die Scheidung gegeben wird, bevor es zum Ehevollzug kam, also es war nur Ehevertrag, Frau und Mann sind noch nicht zusammengezogen, es kam noch nicht zu Khulwa, der Ehe war noch nicht vollzogen, aber im Gegensatz zum ersten Beispiel, was sie vorhin hatten, war Mahr schon festgesetzt. Ja, man hatte schon vereinbart, unser Mahr wird, die Brautgabe für diese und diese Frau wird so und so viel sein. Dann, was soll man machen? Man hat sie jetzt geschieden, dann gibt man bitteschön, wie Allah hier gebietet, die Hälfte von dem, was man als Mahr vereinbart hatte. Außer, illa al-ya'funa, außer die Frauen verzichten darauf. Also wenn hier steht, dass sie es erlassen, dann heißt das, außer die Frauen verzichten darauf, Dass sie zum Beispiel sagen, wozu, ich bin jetzt eh nicht mehr mit diesem Mann zusammen und das brauche ich jetzt auch nicht. Sie verzichten und erlassen es dem Mann. Dann ist es natürlich für den Mann auch erlaubt, das nicht zu geben. Also er muss das nicht unter allen Umständen, auch wenn die Frau gar nicht will. Wenn die Frau verzichtet, ist okay. Oder ya'fu alladhi, derjenige erlässt es, in dessen Hand der Ehebund ruht und die stärkere Meinung ist, dass damit der Ehemann gemeint ist. In Ibn Kathir steht, dass Ali bin Abu Talib radiallahu an wurde gefragt, fragte Shureyh, wer ist der Träger des Ehebundes? Und ich, Shureyh, antwortete, der Wali. Und er, Ali, radiallahu an, sagte, nein, sondern es ist der Ehemann. Ja, weil natürlich er, in seiner Hand ruht ja wirklich der Ehebund. Er akzeptiert die Ehe, wenn ihr euch erinnert an diese Worte, die in Nikah während des Ehevertrages gesprochen werden müssen, das akzeptierst du die und die als Frau und er akzeptiert und dann ist der Ehebund erst geschlossen. Genauso das Recht der Scheidung oder die Scheidung auszusprechen liegt auch letztendlich beim Mann. Also das ist derjenige, in dessen Hand der Ehebund ruht. Und was heißt das dann? Außer sie vergeben die Frauen, also sie sagen, nein, wir wollen nichts von diesem Mahar, auch nicht die Hälfte. Oder derjenige, also der Ehemann, erlässt es. Das heißt dann, wenn es auf ihn bezogen ist, das Erlassen, dass er nicht nur die Hälfte gibt, sondern er gibt alles. Also er sagt, nein, wir hatten so und so viel abgemacht, ich gebe jetzt auch alles, auch wenn wir uns scheiden lassen. Also das zeugt natürlich von einem guten und rechten Charakter. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala auch dann selber sagt, وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى und dass ihr es erlasst, ist näher an der Gottesfurcht. Also beide werden angesprochen. Ihr Frauen, wenn ihr es erlasst, dann seid ihr näher an der Gottesfurcht, wenn ihr sagt, nein, wir wollen auch nicht die Hälfte. Und ihr Männer, wenn ihr es erlasst und nicht sagt, okay, Gott sei Dank nur die Hälfte, sondern nein, wenn ihr auch alles gebt, was vereinbart wurde, obwohl jetzt die Scheidung schon gesprochen wurde, dann ist das näher an der Gottesfurcht. Und jetzt fragen wir uns, was hat die Gottesfurcht bitte in diesem Thema Scheidung zu suchen? Aber das ist genau der Islam und genau das will der Koran uns zeigen und uns zu solchen Menschen erziehen, die auch in solchen Situationen, wo es um Scheidung geht und natürlich verletztes Ego und Familienstreitereien oder was auch immer damit alles zu tun haben kann, trotzdem spricht Allah hier von Erlassen, Vergeben, Gottesfurcht. Und er sagt, dass derjenige, der vergibt, der sagt, nein, komm, ich gebe alles. Und derjenige, der auch sagt, nein, ich will gar nichts, der ist näher an der Gottesfurcht. Also geben und nicht auf sein Recht pochen, das ist näher an der Gottesfurcht. Nicht sagen, nein, jetzt zeige ich es dir erst recht oder jetzt werde ich dir extra schaden, weil du ja das und das mit mir gemacht hast. Nein, nicht so ein Charakter soll der Muslim sein, sondern, wie hier schon steht, ein Muttaqi wird sich anders benehmen. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ und vergesst nicht die Güte zwischen euch. Und hier spricht Allah SWT zu Menschen, die sich scheiden lassen wollen oder die sich schon geschieden haben. Allah sagt, vergesst nicht die Güte unter euch. Subhanallah. Und wie gesagt, wie ist es dann zwischen normalen Eheleuten oder zwischen Brüdern und Schwestern im Islam? Sollen wir die Güte unter uns ständig wegen Kleinigkeiten vergessen? Wenn hier sogar Leute, die sich scheiden lassen, daran festhalten sollen und in der extremsten Situation, wo man sich scheiden lässt, wo man also der Streit oder verschiedenen Meinungen ihren Gipfel erreicht haben, selbst dort, vergesst nicht die Güte zwischen euch. Inna Allaha bima ta'maluna basir. Wahrlich, Allah ist mit dem, was ihr tut, allsehend. Es soll nicht so sein, dass man bei Erfahren von Schmerz oder bei Erfahren von Verlust direkt unterlässt, Gutes zu tun. Ja, das, so soll der islamische Charakter nicht sein, sondern man soll weiterhin Gutes tun, nicht auch, daran fallen auch viele Sachen rein, dass man auch nicht über den Ex-Ehepartner zum Beispiel nun schlechte Reden führt. Ja, das ist so allgemein verbreitet, dass, oh Gott, da ist meine Ex-Frau oder oh nein, das ist mein Ex-Mann, der ist ja so und so und hat mir das und das angetan und die ganze Welt weiß darüber Bescheid und von diesen Dingen soll man sich fern, fern, fern halten. Im Gegenteil, man soll sogar, wie Allah SWT hier sagt, diese Wunden schließen, die Güte untereinander walten lassen, also auf beste Art und Weise, die möglich ist, diese Dinge zu einem guten Ende bringen. Also nochmal zu machen, wer kriegt wie viel? Machen wir nochmal ganz kurz in Punkten festhalten, dass in dem Fall, wo Mahr schon festgelegt war und es auch zum Ehevollzug kam, also eine normale Ehe durchgeführt wurde und der Mahr war auch schon festgelegt und es kommt zur Scheidung, dann kriegt die Frau Natürlich ganze Mehr, weil es eine ganz normale Ehe war. Dann in dem Fall, Mehr war zwar festgelegt, aber es kam noch nicht zu Chulwa, also die Ehe wurde noch nicht vollzogen, Mann und Frau waren noch nicht zusammengezogen, dann steht der Frau die Hälfte der Mehr zu, aber es ist besser, wenn der Mann alles gibt und es ist auch gut, wenn die Frau es erlässt. Wer es erlässt, von beiden Seiten ist näher an der Gottesfurcht. Dann, Mehr war noch nicht festgelegt und es kam auch noch nicht zum Ehevollzug. Dann wird der Frau Mut'at Talaq gegeben, also eine Abfindung, oder man kann auch sagen Mehr Mithl, also eine ähnliche Mehr, die eine Frau ihres Status gebührt. Dann wird halt in ihrer Verwandtschaft zum Beispiel geguckt, wie viel dort Frauen normalerweise bekommen haben und ihr wird in dieser Form eine Abfindung gegeben. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt auch an einer Stelle, das kann auch ein Paar Kleidung sein, wenn der Mann zum Beispiel sehr arm ist, oder auch ein Diener, den er ihr schenken kann. Also etwas sehr Wertvolles. Also das ist sehr wandelbar, je nach den Umständen der Frau und auch des Mannes. Dann, Mehr war noch nicht festgelegt und es kam schon zur Ehevollzug. Dann wird ihr auch ein Mehr gegeben, das einer Frau ihre Status zusteht. Das sind jetzt alles Gesetze oder Empfehlungen, Erziehung von Allah, die wir jetzt gerade gelesen haben. Das kann man alles natürlich viel besser durchführen, durchhalten, praktizieren. Wenn auch eine gewisse Furcht oder gewisses Bewusstsein von Allah vorhanden ist. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala jetzt, was hilft euch, diese Pflichten, diese Regeln zu achten und durchzuführen? Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Bewahrt, hütet die Gebete und das mittlere Gebet. Wa qumu lillahi qanitin und steht für Allah demütig, ergeben oder als demütig Ergebene. Bewahrt, hütet die Gebete, die fünf Gebete, die einem Muslim vorgeschrieben sind, in der Tag und auch in der Nacht zu verrichten, von Morgengebet bis zum Nachtgebet, alle mit ihrer bestimmten Zeit, alle zu ihrer bestimmten Zeit, mit bestimmten Eigenschaften des Gebetes, die vorhanden sein müssen. Ansonsten ist das Gebet nicht gültig. Wie gesagt, die richtige Zeit, Reinlichkeit, bestimmte Bewegungen, bestimmte Worte, die gesprochen werden müssen, das gehört alles zum Bewahren und Hüten der Gebete. Und dann wird trotzdem noch aus Salatil Wusta, das mittlere Gebet, besonders erwähnt. Und Wallahu alam, die Meinung der meisten oder die stärkste Meinung ist, dass das mittlere Gebet das Asr-Gebet ist, das Nachmittagsgebet. Und das Nachmittagsgebet kann natürlich nur das mittlere sein, wenn die anderen Gebete auch zu ihrer Zeit gebetet werden. Also, das, was uns hilft, diese Dinge im Alltag auch durchzuhalten, oder zu praktizieren, die Verpflichtungen gegenüber Allah zu erfüllen, ist eine gute Verbindung zu Allah, eine gute Bewusstsein von Allah subhanahu wa ta'ala zu erhalten durch Bewahrung oder Hütung des Gebetes. In einem Hadith heißt es, dass die beste Tat, oder Rasulullah wurde gefragt, ja Rasulullah, das ist eine Überlieferung von Muslim. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, ich fragte den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, welche Tat ist die liebste zu Allah oder für Allah? Und er sagte, As-salatu ala waqtiha, das Gebet zu seiner Zeit. Also in der richtigen Zeit das Gebet zu verrichten, ist Allah am liebsten von den Taten. Und ich fragte, was ist die nächste? Also an Frömmigkeit, was ist die nächstbeste Tat? Und er antwortet, sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah, der Dschihad auf dem Wege Allahs. Und ich fragte wieder, was ist die nächstbeste? Und er, sallallahu alaihi wasallam, antwortete, birrul walidain, die Frömmigkeit, gute Behandlung der Eltern. Das ist eine Überlieferung von Muslim. Und eine andere Überlieferung von Ahmed, die auch nochmal besagt, dass Salat al-Wusta, das Asr-Gebet ist, dass während der Schlacht von Al-Ahzab, oder man sagt auch die Grabenschlacht, da war es halt so, dass die Muslime so beschäftigt waren mit ihrer Verteidigung oder mit dem Kampf beschäftigt waren, dass die Zeit des Nachmittagsgebets sie verpassten. Also sie verspäteten sich mit dem Asr-Gebet. Der Prophet s.a.w. sagte dazu, Shagaluna anis salatil wusta, sie hielten uns ab oder sie beschäftigten uns so sehr, dass wir das mittlere Gebet nicht verrichten konnten. Und er sagte selber, As-Salat al-Wusta, Salat al-Asr, das Asr-Gebet. Mala Allahu qulubahum wa buyutahum nara, Allah möge ihre Herzen und Häuser mit Feuer füllen. Also er war so erzürnt darüber, dass sie ihm vom Asr-Gebet durch die Schlacht halt, die Feinde sie von dem Asr-Gebet abgehalten hatten, dass er sie mit diesen schlechten Verwünschungen belegte. Und er sagte also selbst, Asr ist also das Salat al-Wusta. Genauso ein anderes Hadith, auch von Imam Ahmad überliefert, Salat al-Wusta, Salat al-Asr, das mittlere Gebet ist das Asr-Gebet. Genauso eine ähnliche Überlieferung gibt es auch von Tirmidhi und auch eine ähnliche Überlieferung von Sahih Muslim. In einem anderen Hadith von Sahih Muslim heißt es, dass wer Asr-Gebet verpasst, Subhanallah, wer Asr-Gebet verpasst, dann ist das so, als ob er seine Familie und seinen Besitz verloren hat. Sahih Muslim. Also so wichtig ist dieses Gebet im Besonderen. Und wie gesagt, das kann ja nur das mittlere sein, wenn auch die vorigen und letzteren Gebete eingehalten werden. Dass man also so ein großer Verlust, als ob man, stellt euch vor, es ist ein Erdbeben und ihr kommt nach Hause und euer gesamtes Haus, gesamte Besitz und gesamte Familie, Allah möge uns beschützen, ist weg, durch diese Erdbeben verschwunden, dann wie würden wir uns fühlen? Und genauso ist es also, wenn wir das Asr-Gebet einfach verpassen, ohne Entschuldigung. Entschuldigung wäre zum Beispiel Ohnmacht oder verschlafen oder vergessen, aber ohne Entschuldigung einfach die Gebete zu verpassen, sie nicht zu achten, die Zeiten nicht zu hüten, das ist etwas bei Allah ganz Schlimmes. Genauso heißt es in Sahih al-Bukhari, dass man salla al-Bardain dakhala al-Jannah, wer die zwei kühlen gebetet hat, der wird das Paradies betreten. Und mit den zwei kühlen Gebeten ist das Fajr, also das Morgen, und das Nachmittagsgebet gemeint, also Salat al-Asr. Und natürlich heißt das nicht, dass die anderen Gebete dann nicht gebetet werden, aber besonders in diesen Gebeten liegt also eine besondere, werden besonders empfohlen oder durch diese Hadithe besonders unterstrichen. Vielleicht, weil Asr, Fajr ist klar, man muss aufstehen, seinen Schlaf verlassen, seinen Schlaf unterbrechen, ist ein großes Opfer und man beginnt den Tag schon mit Ibadah. Dann auch zu Fajr und Asr werden die Engel, die mit uns sind, werden abgelöst, also Schichtwechsel bei denen gemacht. Wallahu alam, vielleicht ist das auch ein Grund. Dann natürlich Asr, mitten am Tag, man will die Helligkeit noch nutzen, um seine vielleicht Geschäfte zu erledigen oder seinen Handel abzuschließen oder andere Dinge. Man ist sehr beschäftigt in den Ablenkungen dieser Welt, und dann das mal kurz zu lassen und das Asr-Gebet zu verrichten, Wallahu alam, Allah weiß am besten, was die Gründe dafür sind, dass dieses Hadith diese Gebete so sehr anpreist. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, also das Stehen im Gebet wird hier nochmal unterstrichen, steht vor Allah im Gebet, ohne Entschuldigung zu sitzen im Gebet ist nicht okay. Das Gebet soll im Stehen, also an der Stelle, wo man stehen soll, Qiyam machen soll, ist verpflichtet im Gebet. Außer das freiwillige Gebet, das kann man auch gegebenenfalls im Sitzen oder auf dem Pferd oder auf dem Reittier oder in unserem Fall im Auto verrichten. Und Qanitin, Qunut ist die Demut und auch die Ruhe im Gebet. Also nicht viel bewegen oder auch natürlich nicht reden. Demütig stehen vor Allah. Qunut heißt wörtlich Gehorsam, der ständig ist und in dem auch Demut ist. Also demütiger Gehorsam, der ständig ist. Das ist Qunut wörtlich. Für das Gebet, wenn hier steht, steht vor Allah im Gebet Qanitin als demütig Ergebene. Das heißt nicht unnötig zu bewegen, nicht zu sprechen, außer die Worte, die für das Gebet wichtig sind. In Bukhari heißt es, dass Zaid bin Arqam sagte, wir pflegten im Gebet zu sprechen, dann wurde diese Ayah offenbart und Rasulullah sagte, nun keine Reden mehr und keine Bewegungen, Gesten mehr und kein Lachen mehr im Gebet. So ungefähr. Und eine Überlieferung bei Muslim, dass Jabir radiallahu anhu sagt, der Prophet s.a.w. kam zu uns und sagte, ich sehe euch eure Hände bewegen wie Pferdeschwänze. Also die Sahaba pflegten nach dem Gebet von rechts nach links die Hände zum Gruß auszustrecken. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Und auch dabei die Hände zu geben. Und das sah dann aus, wie ein Pferd wie Pferde ihre Schwänze bewegen. Und der Prophet s.a.w. sagte, bewegt euch nicht im Gebet. Also macht das nicht im Gebet. Diese unnötigen Bewegungen und hin und her soll man im Gebet unterlassen. Was erlaubt ist, ist zum Beispiel, Subhanallah zu sagen, wenn man einen Fehler, also für die Männer jetzt, wenn sie einen Fehler bemerken beim Imam oder etwas Wichtiges, dann können sie Subhanallah sagen. Die Frauen können klatschen, auf ihre Hände klatschen, damit der Vorbeter etwas merkt, dass etwas Falsches ist. Bei großer Hitze oder ähnlichen Fällen kann man ein Tuch ausbreiten auf die Stelle, wo man Sajda machen möchte. Das ist an Bewegung noch okay. Man kann mit Gesten, wenn etwas Wichtiges ist, etwas klar machen, wie zum Beispiel, da gibt es dieses Beispiel, dass als Abu Bakr radiallahu anhu als Imam stand und Rasulullah s.a.w. kam dann doch noch zum Gebet, man dachte, er würde nicht zum Gebet kommen, und er machte zu Abu Bakr die Geste, das bleib stehen, wo du bist. Und Abu Bakr sagt aber Subhanallah und trat zurück und ließ Rasulullah s.a.w. vorbeten. Oder im freiwilligen Gebet kennt ihr die Überlieferung, wo Rasulullah s.a.w. Ibn Abbas am Ohr nahm und von der linken auf die rechte Seite stellte. Weil Ibn Abbas wollte neben ihm beten und der Imam soll links, also die Nachbeter sollen rechts vom Imam stehen. Ein Kind zu tragen im Gebet ist auch okay. Rasulullah s.a.w. trug Umama bint Zainab auf seinen Schultern und wenn er Ruku machen wollte, stellte er sie runter. Wenn er hochkam, nahm er sie wieder auf. Also es ist eine sehr praktikable Art und Weise, aber alles, was unnötig ist oder viel hin und her bewegen oder sprechen sowieso, außergebetliche Reden, soll man unterlassen. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ und steht vor Allah als demütig Ergebene. Genauso in Sahih Muslim, erklärte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Muawiyah bin Hakam as-Sulami, der im Gebet gesprochen hatte. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, also diese Überlieferung von Muslim, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Muawiyah bin Hakam as-Sulami sagte, und zwar hatte dieser Mensch während des Gebetes gesprochen. Und er erklärte ihm sallallahu alaihi wasallam, dass wahrlich dieses Gebet, es ist nicht gut, dass wir darin mit den Menschen reden. Oder uns mit Rede beschäftigen. Dieses Gebet ist für Tasbih und Takbir und für das Gedenken an Allah. Also auf so eine schöne Art und Weise erklärte der Prophet sallallahu alaihi wasallam dem Mensch, diesem Muawiyah, dass das Gebet schon uns beschäftigt mit Tasbih und Takbir und dass wir deswegen uns von anderen Reden fernhalten sollen. Das nochmal zur Erklärung, das Qumu lillahi qanitin. Genauso einmal sagte Ibn Mas'ud radiallahu an dem Propheten Salam und der Prophet Sassam war gerade am Beten und der Prophet Sassam antwortete nicht und erst als er fertig war mit Gebet, sagte er später, das wahrlich dieses Gebet ist eine Beschäftigung, also beschäftigt mich schon, mit anderen Worten, darin können wir nicht reden. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا und wenn ihr in Furcht seid, dann zu Fuß oder im Reiten. Also, wenn ihr im Zustand der Furcht seid, im Kriegszustand oder ihr befürchtet einen Angriff oder ähnliche Zustände, dann könnt ihr auch zu Fuß beten oder auch im Reiten beten. Das zeigt uns also, dass das Gebet einerseits so wichtig ist, dass es auf jeden Fall in allen Umständen verrichtet werden muss, aber andererseits so erleichtert worden ist, dass es auch praktikabel ist, dass man das immer praktizieren kann. Wie wir sehen, im Kriegs- oder Furchtzustand kann man sogar zu Fuß im Reiten beten. Ibn Umar radiallahu anhu wurde einmal gefragt, wie geht das Salatul Khauf, das Gebet der Furcht. Das werden wir inshallah noch genauer in Surah An-Nisa besprechen. Hier nur diese Beschreibung von Ibn Umar. Er sagte, der Imam, das eine Möglichkeit, Salat al-Khawf zu beten, der Imam betet betet eine Raka des Gebetes mit einer Gruppe von den Menschen, die anderen halten so lange Wache, und dann betet er mit der nächsten Gruppe. Und jeweils jede Gruppe betet den Rest dann alleine nach. Und so ist quasi dann eine Gruppe immer dann beschäftigt mit der Wache halten und die andere kann dann beten. Oder, sagt er, man kann auch reitend oder zu Fuß beten, wenn man zu Fuß betet, da kann man auch, egal welche Richtung, also auch wo, egal wo Qibla ist in dem Moment, kann man dann Hauptsache das Gebet verrichten. فَإِذَا أَمِنْتُمْ Wenn ihr wieder sicher seid, فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Wenn ihr wieder in Sicherheit seid, wenn dieser Zustand der Furcht euch verlassen hat, wenn alles wieder okay ist, dann gedenkt Allah so, wie er euch gelehrt hat. Also man soll dann wieder so beten, wie es vorgeschrieben ist und das nicht zu einer ständigen Sache machen, dass man immer Salat al-Khawf betet. Und betet dann so, wie Allah euch lehrte, was ihr nicht wusstet. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Und wahrlich, wie hätten wir je wissen können, auf welche Art und Weise wir Allah am besten dienen können, welche Art und Weise des Gottesdienstes Allah am meisten gefällt. Hätte Allah uns diesen Weg nicht gewiesen, wir hätten niemals von diesem großen Segen erfahren und wären von diesem großen Segen ferngeblieben. Nach diesem Einschub über das Gebet, geht es jetzt wieder um einen Fall, wieder von Ehe, oder in diesem Fall geht es wieder um die Witwe. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ Und diejenigen von euch, die sterben, die abberufen werden. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا Und sie hinterlassen Ehefrauen. وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ Sie sollen ein Vermächtnis für ihre Ehefrauen machen. مَتَاعًا Lebensunterhalt für ein gesamtes Jahr ohne Vertreibung. Also, sie sollen vermachen, dass ihre Frauen ein Jahr lang in ihren Häusern versorgt werden und dass sie nicht aus ihren Häusern vertrieben werden. Also, die Frau soll oder darf ein Jahr lang in meinem Haus weiterbleiben. Die Schwiegereltern oder die Erben der Frau, die Erben des Verstorbenen sollen dann nicht die Frau vertreiben. Oder auch die Frau selber soll nicht denken, dass sie dort jetzt nicht mehr bleiben darf. فَإِنْ خَرَجْنَا Wenn sie aber selber ausziehen, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ Dann ist auf euch keine Sünde, also auf die Familie des Mannes oder auf die Familie der Frau, فِيمَا فَعَلْنَا Was sie mit sich selbst, wie أَنْفُسِهِنَّ tun, مِمْ مَعْرُوف An geziemendem, an rechtlichem, an anständigem, وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Und Allah ist allmächtig und allweise. Also der Mann, soll, also laut dieser Eier soll der Ehemann für die Frau vorsorgen, indem er ein Vermächtnis hinterlässt für ein Jahr, indem sie aus seinem Haus nicht vertrieben werden soll und Matar, Lebensunterhalt ihr gegeben werden soll. Über diese Eier gibt es verschiedene Aussagen. Und zwar, diese Aussagen tauchen alle bei Ibn Kathir und auch in Juzayri auf. Wallahu alam. Über diese Eier gibt es Aussagen, zum Beispiel, oder die erste ist, dass diese Eier wurde abrogiert, mansuch, ist also ungültig, durch die Eier, die wir davor gelesen hatten, in der es hieß, dass diejenigen von euch, die abberufen werden und Frauen hinterlassen, die sollen mit sich selbst 4 Monate und 10 Tage warten. Also, vorher war also die Edda einer Frau ein Jahr, sie sollte ein Jahr im Haus des Mannes verbleiben, ein Jahr dort unterhalten werden, Lebensunterhalt bekommen. Das wurde abrogiert, ungültig gemacht. Die neue Gesetzmäßigkeit, die neue Regelung ist, dass sie laut der Ayah, die wir vorhin gelesen haben, 4 Monate und 10 Tage so verbleiben soll. Oder die andere Meinung ist, diese Ayah wurde abrogiert durch die Erb-Ayah. Die Ayah, die wir in Surah An-Nisa lesen werden, inshallah, in der es heißt, فَإِذَا in der es heißt, ja, Surah 4, Vers 12, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ Und für sie, also für die Frauen, ist ein Viertel von dem, was ihr hinterlassen habt, wenn ihr keine Kinder habt. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ Wenn ihr aber Kinder habt, فَلَهُنَّ ثُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ Dann ist für sie, für die Frauen, ein Achtel von dem, was ihr hinterlassen habt. Also in dieser Eier wird ein festgesetzter Teil am Erbe des Ehemannes für die Ehefrau, für die Witwe festgelegt. Und deswegen muss er keine Wasiya mehr machen, dass sie für ein Jahr unterhalten wird oder Lebensunterhalt ihr gegeben wird. Also erste Meinung war, diese Eier ist abrogiert durch die Eier davor, oder zwei Eier, die Eier, die wir vorhin gelesen haben, in der die Edda einer Witwe 4 Monate und 10 Tage ist. Zweite Meinung, diese Eier wurde abrogiert durch die Erbeier, in der ihr fester Erbanteil festgelegt wird, die in Surah An-Nisa offenbart wurde. Oder eine andere Meinung ist auch, dass sie soll ein Jahr bleiben dürfen. Also diese Eier ist nicht abrogiert, sondern diese Eier sagt nur, dass sie sollte ja, oder ja, sie, sie ist eine Art von verpflichtet, im Haus des Mannes zu verbleiben, 4 Monate und 10 Tage. Dann ist ihre Trauerzeit vorbei und sie kann mit sich machen, was sie möchte. Und in dieser Aya wird halt nur gesagt, diese restlichen 7 Monate, bis das ein Jahr voll ist, kann sie bleiben oder soll sie bleiben dürfen im Haus des Ehemannes. Sie soll auch weiter dort Unterhalt kriegen dürfen. Wenn sie aber nach der Idda schon gehen will, ist das auch kein Problem. Also, diese 3 Aussagen gibt es über diese Aya. Wallahu ta'ala a'alam. Und wenn sie also davor selber das Haus verlassen, fa in kharajna, dann ist es auf euch keine Sünde. Fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf, was sie mit sich selber an rechtlichem Gutem anfangen. Zum Beispiel eine neue Ehe eingehen, sich wieder schmücken wollen, natürlich in gewissen Grenzen, also nicht vor unverwandten Männern. Wieder Parfüm benutzen wollen oder halt ihren Trauerzustand beenden wollen, woanders wohnen möchten, nachdem ihre Trauerzeit vorbei ist. Das ist dann, solange es in rechtlichen guten Grenzen ist, ist das keine Sünde auf euch, ist kein Problem, sie soll dafür nicht kritisiert werden. Sie kann auch wieder neue Anträge annehmen oder darüber nachdenken. Zum Beispiel, der Mann kann nicht in seinem Testament vermachen, meine Witwe, also die Frau, die ich hinterlasse, darf 2 Jahre nicht heiraten. Ja, das ist ihm nicht gestattet, das ist nicht mit dieser Eier gemeint. Diese Eier heißt, wie wir schon besprochen haben, entweder sie ist abrogiert oder wenn sie nicht abrogiert ist, dann heißt sie nur, dass die Frau 1 Jahr lang bleiben dürfen soll. Also sie soll die Möglichkeit gegeben werden. Wenn sie diese Möglichkeit nicht nutzt, ist das auch kein Problem. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ und für die geschiedenen Ehefrauen ist ein Lebensunterhalt eine Abfindung auf rechtliche Art und Weise. Also hier sehen wir nochmal die allgemeine Regelung. Vorhin hatten wir